BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Zwischengleis. Karl Obermeier hatte die Mitte seiner 40er Jahre überschritten, als er seine Marktlücke endgültig gefunden hatte. Schauspieler wurden und werden nicht nur nach Qualität besetzt, sondern auch aufgrund ihres Images und gemäß der Schublade, in die sie zuvor gesteckt werden bzw. in der sie sich selbst einrichten. Deshalb verwundert es nicht, dass Karl Obermeier 1978 auch in der Gerichtsshow »Wie würden Sie entscheiden?« zum Thema Mieterschutz zu sehen war. In diesem Format wurden echte Gerichtsverhandlungen vor Publikum nachgestellt. Anschließend konnte dieses per Knopfdruck wählen, mit welchem Urteil der jeweilige Fall abgeschlossen werden sollte. Ein echtes Richtergremium verkündete anschließend die tatsächliche Justizentscheidung. Moderator der Sendung war zunächst Gerd Jauch. Immerhin 26 Jahre lang lief diese Serie im ZDF, ehe sie abgesetzt wurde. Für Obermeier war die Mitwirkung in einer solchen Unterhaltungssendung selbstverständlich und keineswegs eine Kränkung seiner Berufsehre. Die Schauspielerei war für ihn schließlich auch eine Gelderwerbsquelle, die nicht immer allerhöchsten künstlerischen Ansprüchen genügen musste. Ihm war es wichtig, eine vernünftige, hochakzeptable Arbeit abzuliefern, die darüber hinaus noch ordentlich bezahlt wurde. Wie musste es aber Obermeier dann aber doch als wohltuend empfunden haben, Filmangebote wie etwa das des hoch angesehenen Regisseurs Wolfgang Staudte zu erhalten? Künstlerische Anerkennung und Herausforderung zugleich. Mitte der 70er Jahre hatte sich nicht nur die amerikanische Filmwirtschaft zum Schlechten verändert, auch in der Bundesrepublik Deutschland gab es ein massives Kinosterben. Das sorgte 1978 für eine ungewöhnliche Konstellation. Wolfgang Staudte, einer der wichtigsten deutschen Filmregisseure der Nachkriegszeit, bekam für seinen letzten Kinofilm Zwischengleis neben dem jungen Schauspieltalent Pola Kinski sogar einen Hollywood-Allstar wie Mel Ferrer vor die Kamera. Staudte erzählte darin, für ihn sehr typisch, die fiktive Lebensgeschichte einer jungen Frau vor dem Hintergrund realdeutscher Geschichte. Ausgangspunkt ist das Jahr 1961, als sich die 31-jährige Anna Eichmeier, gespielt von Pola Kinski, von der Großhesseloher Brücke in den Tod stürzt. In Rückblenden erzählt der Film die Lebensgeschichte der Selbstmörderin. 1945 flieht die damals 15-jährige Anna mit ihrer Mutter und dem jüngeren Bruder aus dem Osten. Ein weiterer Junge, der zu ihnen in den Viehwaggon krabbeln will, stürzt beim Anfahren des Zugs hinaus, gerät auf das Schienenbett und wird von diesem überrollt. Anna gibt sich die Schuld an diesem Unglück. Doch das Leben geht weiter, ebenso wie ihre Depressionen, die sie, um wieder Halt zu finden, in die Arme eines deutlich älteren Offiziers der US-Armee fallen lassen. Doch Colonel Charles Stone, gespielt von Mel Ferrer, kommt während des Koreakriegs ums Leben. Annas Erinnerungen lassen sie nicht los. Immer ist es der Junge, von dem sie glaubt, dass er durch ihre Schuld ums Leben gekommen ist. Eine weitere Ehe mit einem Versicherungsangestellten entwickelt sich ebenfalls unglücklich. Anna sieht am Ende nur noch einen Ausweg, ihren eigenen Tod. Auch in diesem Film ist Karl Obermeier in der Rolle des Schranz ein wichtiger Nebendarsteller. Großartige Schauspieler wie Volker Kreft, Hannelore Schroth, Karl-Maria Schley und Lambert Hamel sind ebenfalls mit von der Partie. Dennoch und gerade deswegen auch leider. Der Film ist verschollen. Es gibt ihn weder als DVD, noch ist er online erhältlich. Es mag an der Qualität dieses Films gelegen haben, die sehr unterschiedlich bewertet wurde. Der Film ist überhaupt nicht gut, urteilte harsch am 2. Juni 1978 die Zeit. Der große Peter Buchka von der Süddeutschen Zeitung kommt dagegen zu einem ganz anderen Urteil. Schmerzlich wird offenbar, wie sehr Staudte dem deutschen Film in den letzten Jahren gefehlt hat. Wäre er in dieser Zeit nicht mit billigen Fernsehkrimis abgespeist worden, er wäre heute sicherlich eine unbestrittene Vaterfigur für den neuen Film. Das Lexikon des internationalen Films sieht dagegen vor allem erzählerische Mängel in diesem Werk. Die eigentlich dramatische Geschichte ist handwerklich sorgfältig, aber sehr verschachtelt inszeniert. Der Film, Staudtes letzte Kinoregie, bleibt merkwürdig unpersönlich. Er vermag weder zur Reflexion anzuregen, noch Anteilnahme zu wecken. Gerade weil der Film so kontrovers aufgenommen wurde, sollte er zumindest in einem Streamingdienst zur Verfügung stehen können. Ein typischer Obermeier beim Alten.
Sie hat großen Wert darauf gelegt, dass man Fräulein zu ihr gesagt hat. Sie hat nie etwas mit einem Mann gehabt. Stellen Sie sich vor, das war nicht immer so einfach. Die Nachkriegszeit, die ganzen Besatzungstruppen waren hier Amerikaner, Neger.
Der Polizist, der das beim Rundgang durch das Haus einer alten Frau, die ermordet wurde, sagt, wird von Karl Obermeier dargestellt. Heute klingen diese Worte befremdlich, um nicht zu sagen verstörend. Dabei stammen sie aus der Feder von Herbert Rosendorfer, einem intellektuellen Bestsellerautor, der als tolerant und feinsinnig und als durchaus ausgeglichener Charakter beschrieben wird. Im Hauptberuf war er Amtsrichter, da hatte er natürlich bei aller Ausgewogenheit gelernt, den Menschen aufs Maul zu schauen. Es ist durchaus vorstellbar, dass ein Polizist der älteren Generation im Münchner Stadtteil Gern genau so Mitte der 70er Jahre gesprochen hat. Rosendorfer kannte sie. Nach unserem heutigen Geschmack und Lebensgefühl sind diese Sätze in dem fiktionalen Zeitdokument nur schwer verdaulich. Die Szene ist aus der Endlos-Krimiserie Der Alte, in der Karl Obermeier ein gern gesehener Nebenrollenspieler war. Insgesamt spielte er viermal mit. In der genannten Rosendorfer Folge Zeugenaussagen aus dem Jahr 1978 ist es der Mord an dem betagten Fräulein Schöttl, den Hauptkommissar Köster, dargestellt von Siegfried Lowitz, aufklären muss. Das sprichwörtlich Reizvolle an dieser Folge ist diese kleine Gesprächsszene zwischen Obermeier und Siegfried Lowitz. Beide waren sie Schauspieler, die geschliffene Worte liebten, Pointen setzen konnten. Nach wenigen Einstellungen ist ihr gemeinsamer Auftritt auch schon vorbei. Noch kürzer ist er ein Jahr später, 1979, in der Folge Nach Kanada zu sehen. Ein kleiner Wortwechsel mit dem Chauffeur eines soeben verwitweten Sägewerksbesitzers genügt und Obermeiers Auftritt als Landpolizist ist schon wieder beendet. Produzent Helmut Ringelmann war als treue Seele bekannt. Er hielt sogar an Schauspielern und Regisseuren fest, wenn sie längst nicht mehr in der Lage waren, hundertprozentig das zu geben, was man von ihnen erwartete. Umso mehr liebte er diejenigen, die Profis waren, die schnell Text lernen konnten und gut vorbereitet zum Set kamen. So einer war Karl Obermeier und daher spielte er immer wieder bei Produktionen von Helmut Ringelmann mit, trotz Probenarbeiten und abendlichen Auftritten im Residenztheater und Hörfunkaufnahmen im Studio des Bayerischen Rundfunks. 1980 war er auch beim Alten wieder mit dabei, dieses Mal länger, aber immer noch eine Rolle, die allein dadurch auffällt, dass sie von Karl Obermeier gespielt wird. In der Folge Der Neue, in der Hauptkommissar Köster als Undercover-Sicherheitsmann einen Geldtransporter begleitet, mimt Obermeier in den letzten 15 Minuten dieser Episode den Fahrer. Grantelnd, etwas angewidert von nichts Geringerem als der Welt, so versieht er seinen Dienst. Zwei Jahre später, 1982, lässt man Obermeier mehr zeigen. In der Folge Tod am Sonntag spielte er eine Episodenhauptrolle. Er ist der lungenkranke, vorbestrafte Helmut Brandt, ein ehemaliger Bankräuber, der nun bleich und hustend sich kaum vor der Stelle bewegen kann. Seine Frau, dargestellt von der wie eine Horvath-Figur agierenden Ida Krottendorf, ist die Haushaltshilfe von Karl und Trude Schostak, die mit einem Beil erschlagen wurden.
Ich habe schon viele Morde erlebt und Mörder kennengelernt. Manche konnte ich sogar verstehen, aber dieses hier verstehe ich überhaupt nicht mehr, resümiert Hauptkommissar Köster bitter an diesem traurigen Sonntagmorgen, als man die beiden Leichen findet. Am Ende stellt sich heraus, dass der Sohn der Brands, dargestellt von Arthur Braus, der Mörder ist. Auch dieses Mal löst die Alterskonstellation der Schauspieler nur Kopfschütteln aus. Ida Grottendorfer, Jahrgang 1927. Ihr leiblicher Sohn in dieser Folge, Arthur Braus, Jahrgang 1936. Demnach hätte Grottendorf Braus mit 9 bekommen und später einen Mann, nämlich Obermeier, geheiratet, der 4 Jahre jünger als seine Gattin, aber nur 5 Jahre älter als sein Stiefsohn gewesen wäre. Wenn es der Story dient, ermöglichen Filmschaffende oft auch das unmöglich Erscheinende, ohne dass es dem Zuschauer auffällt. Soko 51-13. Aber für Obermeier, den Polizisten vom Dienst, gab es in diesen und den folgenden Jahren noch mehr zu tun. Auch im Vorabendprogramm. Gleich 3-mal spielte er in der Soko 51-13 mit. Mit der 1978 ausgestrahlten Folge »Die Laus im Pelz« nimmt er als Wachmeister Stangl den Autodiebstahl eines Fräulein Bruch auf. Das tut er bedächtig, langsam, ja fast widerwillig. Doch das hat einen guten Grund. Er muss Zeit schinden, denn die Kriminalpolizisten der Soko 51-13 sind schon unterwegs. Damit ist dann auch sein Auftritt schon wieder Geschichte. Sein Auftritt als Kommissar Meier 2 Jahre später in der Folge »Kokain« ist da schon spektakulärer. In der Kantine diskutiert er mit Hauptkommissar Göttmann, dem Leiter der Soko 51-13, den vermeintlichen Selbstmord einer jungen Frau am Münchner Hauptbahnhof. Während sich die beiden Kriminalbeamten über dieses tragische Thema unterhalten, bedienen sie sich gleichzeitig am Buffet. Das ist schon großes Kino, wie die beiden im Vorabendprogramm diese skurrile Situation schauspielerisch umsetzen. Es sollte 6 Jahre dauern, bis Karl Obermeier in der Soko 51-13 wiederzusehen war. Die Folge Sichtvermerk wurde allerdings erst 1986, also 1 Jahr nach seinem Tod, ausgestrahlt. Inzwischen hat Kommissar Meier den Dienst bei der Kriminalpolizei quittiert und arbeitet nun beim Arbeitsamt in einer Abteilung, die die illegale Arbeitnehmerüberlassung bekämpft. Er sei vom Regen in die Traufe gekommen, erzählt der Hauptkommissar Göttmann bei einem zufälligen Treffen in einer Markthalle. Schon kurze Zeit später treffen sich die beiden Männer wieder. Dem Drehbuch sind dabei offenbar ein paar Fehler unterlaufen. Der ehemalige Kommissar Meier heißt jetzt mit Nachnamen Bogner und er ist auch nicht mehr in der Abteilung zur Bekämpfung illegaler Arbeitnehmerüberlassungen, sondern stellvertretender Leiter des Arbeitsamtes. Diesen rasanten Karriereaufstieg hätte er in so kurzer Zeit in der Realität niemals machen können. Karl Obermeier wirkt aufgedunsen, in manchen Szenen ohne die alte, bekannte Spannkraft, beinahe müde. Im Abspann wird er auch im ersten Teil der zweiteiligen Episode auch noch falsch geschrieben. Kehr aus, Karl Obermeiers Sit-in. Im Frühjahr 1978 begannen im Werkraumtheater der Münchner Kammerspiele die Proben für ein Stück, das Autor Hans-Christian Müller, der zu diesem Zeitpunkt mit noch nicht einmal 30 Jahren bereits auf eine beeindruckende Theaterkarriere zurückblicken konnte, bereits 2 Jahre zuvor geschrieben hatte. Es trug den prägnant schlichten Titel Kehraus und sollte für ihn und Gerhard Polt, mit dem zusammen er das Stück für die Kammerspielinszenierung von Dieter Dorn komplett überarbeitete, den künstlerischen Durchbruch bringen. Müller selbst hatte sich mit Charme, Energie, Können und einer ungeheuren Neugierde auf neue Formen nach oben gekämpft, als Musiker, Autor und Regisseur. Schon während seiner Münchner Schulzeit, Mitte der 60er Jahre, hatte Müller Kontakt zum Schauspieler Helmut Brasch, der ihn mit seiner Schülerband für seine Faschingspartys buchte und zu den regelmäßigen Frühstücksrunden einlud. Dort lernte der Teenager Leute wie Erich Kästner, den Komponisten Friedrich Holländer, Loriot oder Gerd Fröbe kennen. Müllers weiterer Weg führte nach dem Abitur über die Regieklasse der angesehenen Otto-Falkenberg-Schule in München, schließlich ein paar Jahre nach Berlin,
Hier arbeitete er am Schillertheater mit Regisseuren wie Hans Lietzau und sogar ein paar allerdings umso prägendere Tage mit Samuel Beckett zusammen, der am Schlossparktheater, der kleinen Bühne des Schillertheaters, 1975 Warten auf Godot inszeniert hatte und nun an dieser legendären Wiederaufnahme seiner Inszenierung saß. Dieter Dorn, der seit 1976 die Oberspielleitung an den Münchner Kammerspielen innehatte, begeisterte sich sofort für die bitterböse Satire Kehraus und setzte sie 1979 auf den Spielplan. Doch die Inszenierung stand unter keinem guten Stern. Das hatte vielfältige Gründe. Einer davon war auf jeden Fall die Verunsicherung der meisten mitwirkenden Schauspieler. Sie alle hatten noch ein paar Jahre zuvor eine große Zeit erlebt. Nun aber bekamen sie in den Kammerspielen aufgrund des Intendantenwechsels von August Everding zu Hans-Reinhard Müller nicht mehr die Rollen, von denen sie vielleicht träumten oder meinten, sie stünden ihnen zu. Hinzu kam, dass wirklich jeder älter war als der zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alte Regisseur Hans-Christian Müller und sich mancher von diesem Jungspund nicht unbedingt etwas sagen lassen wollte, ja, man sogar seine Regiefähigkeit in Frage stellte. Lediglich das Liebespaar des Stücks, Gisela Schneeberger als Anne-Rose Wagoscheid und Gerhard Polt als Ferdinand Weitel, den man bis dahin nur von seinen Kabinettstücken im Radio her kannte, schlugen sich auf Müllers Seite. Und Karl Obermeier, wie sich bald zeigen sollte. Im Kern geht es in Kehraus um nichts anderes als die Ausweglosigkeit des Individuums in einer primär pekuniär ausgerichteten Gesellschaft. Dargestellt wird das anhand der hinterhältigen Praktiken eines Versicherungskonzerns, der von außen betrachtet eher ein kakophonisches Konzert der Verunsicherungen ist, weil der Einzelne zwar dieses Räderwerk am Leben hält, ihm aber gleichzeitig auch gnadenlos ausgeliefert ist, um am Ende von ihm zerstört zu werden. Gabelstaplerfahrer Ferdinand Weitel, der von Versicherungsvertreter Arno von Mehling am Rosenmontag eine Wahnsinnsmenge an unsinnigen Versicherungspolicen angedreht bekommen hat, versucht ausgerechnet im lustigen, verrückten Balltreiben am Faschingsdienstag diese für ihn existenzbedrohende Aktion wieder rückgängig zu machen. Gerüchte machten die Runde. Man sprach hinter vorgehaltener Hand von Vetternwirtschaft. Denn auch der Intendant der Kammerspiele hieß ja Müller. Man vermutete, dass Hans-Christian Müller sein Sohn oder ein Verwandter sei, was aber gar nicht stimmte. Selbst in der Kantine wurde man immer schlechter bedient als andere Produktionen, sagt Hans-Christian Müller heute. Es gab in dem Stück viele Passagen, bei denen die Schauspieler direkt ins Publikum sprechen mussten. Das waren die Schauspieler als Bühnenschauspieler überhaupt nicht gewohnt, erklärt sich Müller diesen Argwohn. Kurz vor der Premiere stand die Inszenierung auf der Kippe. Intendant Hans-Reinhard Müller wurde zu Hilfe geholt und hielt vor der Premiere noch eine emotionale Ansprache an das im Parkett versammelte Ensemble, um es zum Durchhalten zu bewegen. Nur ein einziger Schauspieler war auf der Bühne geblieben und verharrte damit auch in seiner Rolle als Versicherungsangestellter Winfried Deutelmoser, Karl Obermeier. Hinter seinem Schreibtisch sitzend, blickte er wie ein König von seinem Thron schweigend auf die im Bühnenraum versammelten, renitenten Schauspielerkollegen herab. Dann rief er ihnen zu: »Geh, was wollt's denn? Das ist doch gut, was ihr da macht's!« Der Meister fürs richtige Timing und Nuancenpapst Karl Obermeier machte eine Pause, in der sich seine Kollegen aus dem Parkett ihm zuwenden konnten, um dann fortzufahren. »Ich weiß gar nicht, was ihr habt's. So gut wart's ihr schon lang nimmer.« 3 Tage später, am 9. März 1979, war, wie sich Hans-Christian Müller erinnert, eine fürchterliche Premiere. Wilmut Borell, der den Arno von Mehling spielte, war ein hervorragender Schauspieler, allerdings seit Jahren nur auf kleine Rollen abonniert und seit Jahren trockener Alkoholiker. Plötzlich spielte er eine der Hauptfiguren, die ihn vollkommen überforderte, sodass er wieder zu trinken begann. Bei der Premiere am 9. März im Werkraumtheater vergaß er den Text. Nur mühevoll brachte er mit Hilfe von Gisela Schneeberger als Sekretärin Frau Wagoscheid seine Rolle immerhin bis zur Pause über die Bühne, aber dann weigerte er sich, auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zurückzukehren. Man redete auf ihn ein. Im zweiten Teil, das war nur der Faschingsball, konnte man leichter darüber hinweg improvisieren. Die negativen Kritiken ließen nicht auf sich warten.
Die TZ titelte am 12. März 1979 hart. Kaum mehr als ein bunter Abend. Und führte weiter aus, dass es ein Theaterabend von enttäuschender Belanglosigkeit gewesen sei. Die Süddeutsche Zeitung urteilte ähnlich, war aber durchaus versöhnlicher. Michael Skaza schrieb selbst ironisch: Ohne in den Ruch des Monomanen zu geraten, möchte ich behaupten, dass diesem Stück das Bier fehlt und die Ess- und Raucherlaubnis. Skaza schwebte wohl ein wahres Volkstheater vor, das das reale Leben im realen Leben zeigen sollte. Angestellte im Publikum sehen Angestellte auf der Bühne. Man könnte fast behaupten, es ist die alte, stets neue Wunschvorstellung des Theaters, den Zuschauern Menschen zu zeigen, so wie sie sind, in ihrem zerbrechlichen Glück und ihrer ganzen peinlichen und peinigenden Niedertracht gleichermaßen, und keine Kunstfiguren, und ihnen damit auf freundliche, mitfühlende, aber eben auch klar eindeutige Weise den Spiegel vorhalten. Das spürte wohl auch das Publikum, denn bei ihm wurde Kehraus ein voller Erfolg. Und er schaffte schließlich den Sprung vom Werkraum in der Hildegardstraße 1, der Bühne, die traditionell den gewagteren Stücken junger Autoren wie Herbert Achternbusch oder Franz Xaver Krötz sowie den Studierenden der Otto-Falkenberg-Schule für ihre Jahrgangsinszenierungen zur Verfügung stand, schließlich ins große Haus der Münchner Kammerspiele. Der Obermeier hat das Stück gerettet. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar, meint Hans-Christian Müller rückblickend. Vielleicht wäre der spätere Film Kehraus andernfalls nie zustande gekommen, der am 11. November 1983 in die bundesdeutschen Kinos kam. Sein Drehbuch, Hans-Christian Müller, Gerhard Polt, Carlo Fidier, wurde ein Jahr später mit dem Deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichnet. Gerhard Polt erhielt für seine schauspielerische Leistung als Ferdinand Weitel den Ernst-Lubitsch-Preis verliehen. Auch in der Kinoversion spielte Karl Obermeier den Deutelmoser. Auszeichnung gab es dafür allerdings keine. Nur im Fernsehen war Kehraus aufgrund von Rechtsstreitigkeiten 25 Jahre lang nicht zu sehen. Über den für den Bayerischen Rundfunk produzierten Film urteilte der Spiegel: Kehraus bringt die Poltwelt nun in ein dramaturgisch festes Gefüge. Eine Welt so kalt wie das Land, in dem ein anderer Bayer Ananas pflanzen wollte, gemeint ist Franz Josef Strauß, bevölkert von Leuten, die sich in herzlichem Bayerisch infam traktieren und deren Seelen von Frost und Frostbeulen deformiert sind. Es ist eine Komödie aus lauter kleinen Tragödien. Und der Münchner Merkur ließ seinem Enthusiasmus freien Lauf. Dieser Kinofilm zeigt den besten Polt, den es je gab. Es ist eine geglückte Mischung aus herber Sozialsatire, tragikomischer Valentinade und herrlichem Verwechslungsslapstick. Doch durch den Erfolg von Kehraus im Theater wurde allen Unkenrufen zum Trotz noch etwas anderes deutlich. Das Staatstheater hatte sich einer neuen Wirklichkeit weit mehr als bisher zu öffnen. Der unterhaltende Aspekt war bis dato nämlich offensichtlich zu oft zu kurz gekommen. Erst Jahre später setzten die großen Häuser auf Abende wie Franz Wittenbrings Sekretärinnen, Männer oder Kein schöner Land. Sie alle wurden zu Dauerbrennern, die man als Intendant eher zähneknirschend hinnahm, aber mit Hilfe dieser Publikumsmagneten konnten Stücke und Inszenierungen, die anspruchsvoller, vielleicht sogar wagemutig avantgardistisch waren, aber bei denen das Publikum lieber zu Hause blieb, mitfinanziert werden.